Willkommen bei Benoline Talk, deinem Podcast für ehrliche Insights in Training, Wettkampfsport und einen gesunden Lebensstil und auch alles dazwischen und außerhalb dessen.
Wir sind Benny und Caro und wir nehmen dich mit auf eine Reise durch die Themen, die uns so beschäftigen und auch noch vieles mehr. Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid bei unserem Podcast. Hallo Benny.
Hallo Caro und hallo liebe ZuhörerInnen.
Was war los letzte Woche bei dir?
Letzte Woche ist eine Menge passiert. Wir haben eine Menge Handball geguckt. Ich habe meine Quali gestartet, über die wir letzte Woche schon gesprochen haben. Ansonsten viel Training. Thiago und Linnea wachsen und man hört es vielleicht auch röcheln ins Mikro.
Hören auf jeden Fall zu und wollen auch mal was sagen.
Was war bei dir los?
Ähnlich viel. Also ich habe dich bei deiner Quali unterstützt. Die beiden sind gewachsen. Ich trainiere fleißig. Wir haben eine Menge Handball geguckt. Deutschland ist immer noch in der Hauptrunde. Hat bisher beide Spiele gewonnen.
Gestern katastrophal in der Offensive. Nein. Andi Wolf, wir sind Riesenfans.
Sagt der Experte. aber es ist noch was anderes passiert letzte Woche. Das Ding der Woche.
Das Ding der Woche. Wir haben Polarlichter gesehen in Potsdam. Und zwar richtig, richtig schöne.
Ja, und eigentlich wollten wir halt, es ist immer so abends, dass wir nicht mehr rausgehen, weil die beiden zu der Uhrzeit schon schlafen. Und Anfang der Woche fanden sie Schlafen dann nicht so cool und wollten nochmal frische Luft haben. Das heißt, wir sind mit Bruno raus und haben uns gewundert, warum die Nachbarn halt auf dem Balkon stehen und in den Himmel starren und sagen, oh, da, oh, weg. Und Benny meinte so, sind das UFOs?
Haben Sie ein UFO gesehen?
Und dann kam eine junge Dame zu uns und meinte so, boah, habt ihr die Polarlichter gesehen? Und wir so, Polarlichter? Und sie so, ja, guck mal im Wald da hinten. Ja, der Wald war aber halt mit Eis besät.
Ja, der ganze Boden war halt, es war eine einzelne Eisplatte. Heißt, wir haben uns in die Gefahr gewagt, haben mal kurz mal geguckt, wo es ein bisschen dunkel ist zumindest, ob man was sehen kann. Und dann haben wir in Richtung Norden tatsächlich einen grünen Schimmer am Horizont und einen roten Schimmer darüber gesehen, die sehr, sehr stark nach Polarlichtern aussahen. Und dann haben wir uns umgedreht und sind nochmal in ein anderes kleines Waldstück gegangen. Und da waren die Polarlichter halt richtig krass zu sehen. So diese grünen Bänder, die man halt so kennt, halt auch wirklich so deutlich zu sehen in Potsdam, wo man ja auch irgendwie eine Menge Lichtsmog hat, fand ich sehr, sehr verrückt.
Ja, und da du ja nicht ohne Grund Geowissenschaftler geworden bist oder dabei bist zu werden, kannst du ja bestimmt auch mal ganz kurz erklären, wie Polarlichter entstehen.
Kurz ist das nie erklärt, aber ich versuche mich so kurz wie möglich auszudrücken. Also die Erde hat ja ein Magnetfeld, das Erdmagnetfeld. Und am Ende des Tages ist es so ein bisschen aufgebaut wie bei einem Startmagneten. Vielleicht kennt man das noch aus der Schule, wo dann so Nord- und Südpol sind. Und dann hat man quasi die Magnetlinien, die dann quasi einmal außen rumlaufen. Und dann an den Polen wieder in den Startmagneten reingehen quasi. Und so ist das Magnetfeld der Erde ja auch aufgebaut. Und wenn jetzt die Sonne extrem aktiv ist und ein Sonnensturm kommt, heißt halt einfach ein riesen Ansturm von elektromagnetischen Teilchen, die von der Sonne ausgesendet werden, dann treffen die auf das Erdmagnetfeld und werden dann einmal vom Magnetfeld in Richtung Nord- oder Südpol oder halt beide Pole abgelenkt und treffen dann da wiederum auf die Atmosphäre. Und je nachdem, in welcher Höhe sie auf die Atmosphäre treffen und auf welche Teilchen sie da treffen, sind dann die Polarlichter, die dann entstehen, dann halt rot, grün, lila. Ich glaube, in den tieferen Atmosphärenschichten sind die immer grün. Ich meine, weil die Teilchen da auch Sauerstoff treffen, aber es kann auch.
Okay, also es liegt sozusagen an dem Stoff, mit dem der Sonnensturm in Verbindung kommt?
Genau.
Ah, okay.
Also mit den Teilchen, die da quasi in der Atmosphäre rumschwirren.
Krass. Ja, aber da braucht man sich ja nicht wundern, dass man früher irgendwie gedacht hat, dass es Geister gibt.
Ja, also dass diese Naturreligionen entstanden sind und irgendwie die Menschen früher an Geister und Zwerge und weiß ich was alles geglaubt haben. das ist vollkommen naheliegend irgendwie an der Stelle.
Ja, voll.
Und dann sind wir auch irgendwie schon beim Thema der heutigen Podcast-Folge, ne?
Bei Religion?
Bei Thema Religion. Denn etwas, was auch sehr religiös betrachtet wird, ist etwas, womit sich Caro mehr beschäftigt. Und zwar das Thema Ernährung.
Ja, also...
Was für eine Überleitung.
Krass.
Wahnsinn.
Schulterklopfer. ja, also heute soll es um das Thema Ernährung gehen. So ein bisschen grundlegend. Weil da ja schon sehr, sehr viele Mythen irgendwie existieren und halt, wie gesagt, auch viele Religionen und jeder ist ja davon überzeugt.
Auch einfach viel Unwissenheit, glaube ich.
Ja, das sowieso. Aber jeder ist ja davon überzeugt, dass seine Ernährung, die er zum Beispiel coacht oder bei Social Media verbreitet oder für die er steht, dass das eine eigene Religion ist. Und ja, ich finde, wir sollten da mal so ein bisschen anfangen, klarer zu werden und darüber nachzudenken, okay, kann es überhaupt so eine Religion sein und kann es überhaupt so sein, wie das manche InfluencerInnen denn darstellen wollen?
Ja, man hat irgendwie so das Gefühl, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Ernährungsweisen und ja, für den einen funktioniert das, für den anderen funktioniert das und man muss so seine Religion finden, in die man am besten reinpasst so ein bisschen.
Ja, und ich frage, also nun bin ich da ja schon ein bisschen länger unterwegs und ja, sprechen da ja auch öfter drüber, weil du kommst ja auch aus einer Wissenschaft, aber halt einer anderen Wissenschaft als Humanwissenschaft. Und ich glaube, das müsste man halt, muss man erstmal aufklären, weil eine Studie, kannst du ja gleich erklären, wie die in Geowissenschaften aufgestellt sind, sind anders aufgestellt wie in Humanwissenschaften, weil dort hast du jemanden, der Geld gibt und der häufig möchte, dass da ein bestimmtes Ergebnis rauskommt und das Ergebnis kommt dann auch raus und dann wird sie publiziert. Und das Problem ist bei Ernährungsstudien ja ganz einfach, also ich kann jetzt zum Beispiel Benny und mir das Gleiche zu essen geben, aber wir haben eine komplett andere Epigenetik, wir haben eine komplett andere Genetik und wir haben einfach so, also schon relativ ähnliche Lebensstile, aber einen komplett anderen Stoffwechsel. Das heißt, bei mir wirkt die Ernährung ja ganz anders wie bei Benny, aber das wird ja in den Studien nicht berücksichtigt. Also rein theoretisch müsstest du ja die Menschen, die an einer Ernährungsstudie teilnehmen, in eine Bubble stecken, wo sie zur selben Zeit essen, zur selben Zeit aufstehen, die gleiche Arbeit verrichten und. Was ja aber in Reviews oder auch bei der Auswertung von solchen Studien gar nicht berücksichtigt wird.
Ja, es kann, also man kann es ja auch am Ende nicht machen, weil ich glaube, am Ende wäre es wieder mit der Ethikkommission nicht verbindbar, wenn man die Leute irgendwie über mehrere Tage, Wochen, Monate einsperrt, nur um letztendlich die Auswirkungen von irgendwelchen Ernährungsweisen nachweisen zu können. Am Ende des Tages ist halt das immer das große Thema bei Humanwissenschaften, dass halt alle Menschen sich irgendwie unterschiedlich verhalten und dass du halt einen von vielen Faktoren letztendlich beobachtest, aber dieser eine Faktor hat vielleicht minimale Auswirkungen auf die Gesamtgesundheit oder auf das, was letztendlich dann beobachtet wird in der Studie. Aber da gibt es ja noch tausend andere Dinge. Also der Mensch ist halt ein komplexes System, ne?
Ja, also, ja.
Und dementsprechend komplex ist es halt auch irgendwie so eine Studie aufzustellen und es ist eigentlich zumindest in der westlichen Welt, ich weiß nicht, wie es in Nordkorea wäre, weil ich weiß nicht, ob es da eine Ethikkommission zum Beispiel gibt.
Ich glaube nicht.
Vielleicht wäre es da eher möglich, sowas zu machen, aber am Ende des Tages spielen auch da Faktoren, wie du halt sagst, Epigenetik und Genetik halt irgendwie eine Riesenrolle und können halt am Ende des Tages, außer du hast eineiige Zwillinge und selbst dann ist Epigenetik halt immer noch ein Faktor,
ja,
nicht wirklich kontrolliert werden.
Nee, genau, und das finde ich halt so, so schwierig, wenn, ich meine, wir sind ja beide, oder die meisten von uns sind bei Social Media unterwegs und dann wird halt irgendwie herangezogen, dass Zucker gesund ist und eine Studie beigelegt, also auch für Sportler und Nicht-Sportler. Und dann denke ich mir halt so, ich finde das ganz, ganz schwierig, einfach so einen Content zu droppen und dann irgendeine Studie mit anzuheften.
Ja, das ist ja sowieso, also dieses Thema mit, wir sind alle so evidenzbasiert, ist ja einfach so ein Riesenproblem mit dieser ganzen Fitness- und Gesundheitsbubble in Social Media, weil am Ende des Tages, wie du halt schon sagst, kommt halt irgendjemand daher, erzählt irgendwas in der Kamera und natürlich findet man wahrscheinlich zu jedem Standpunkt, den man vertreten möchte, irgendeine humanwissenschaftliche Studie, die den untermauert.
Total.
Heißt letztendlich, man geht daher, klatscht irgendwie die Studie noch mit rein, lässt die mal kurz mal eine Sekunde aufblinken und schon ist man irgendwie evidenzbasiert und hat sich selbst auf eine Position gehoben, in der man eigentlich ja nicht wirklich ist. Also es ist ja, es wird ja nur genutzt, um letztendlich den eigenen Standpunkt zu untermauern und sich selbst quasi zu erhöhen.
Ja, total. Und da muss man halt, ne, das war ja, wo wir öfter mal drüber gesprochen haben, ein bisschen auch unterscheiden zwischen wissenschaftlicher Evidenz und eben anekdotischer Evidenz. Und ich glaube halt, für viele, die den Unterschied nicht wissen, wissenschaftliche Evidenz sind halt Studien. Das heißt, dass man einen Standpunkt mit Studien belegen kann. Und anekdotische Evidenz ist halt aus Erfahrung, aus, ja.
Anekdoten?
Anekdoten. Ja, du kannst ein Wort nicht mit dem gleichen Wort erklären.
Das stimmt wohl.
Aber Erfahrungsberichte und viele von den aktuellen Influencern oder denjenigen, die was über Ernährung im Social-Media-Bereich erzählen, die nutzen halt nur wissenschaftliche Evidenz. Und was ja auch wiederum ganz cool ist, weil es zeigt ja neue Ideen auf. Aber ich finde halt, dass anekdotische Evidenz, also die Erfahrung, hey, wie viel, ne, Beispiel abnehmen, wie viel haben Menschen abgenommen durch bestimmte Ernährungsrichtlinien, die werden dort halt überhaupt nicht anerkannt. Weil irgendwie
ja, und der gesunde Menschenverstand wird halt auch nicht anerkannt am Ende des Tages.
Ja.
Also, ich meine, dass ein extrem hoher Zuckerkonsum wahrscheinlich nicht gut ist, egal wie viel Sport man betreibt, ist ja irgendwie logisch. Und am Ende des Tages kann man ja auch sehen, wie viele Leistungssportler halt irgendwann mit einem Diabetes dastehen. Der kommt ja nicht von ungefähr.
Überhaupt nicht. Aber das sehen halt junge Sportler in dem Bereich nicht, weil ich meine, es gibt ja genug, die sagen, iss Gummibärchen während des Wettkampfs oder während des Spiels. Oder.
Es ist halt so normal, gerade in dieser CrossFit-Szene,
ja,
dass alle ankommen und ihre Gummibärchen futtern, sobald irgendwie meine Pause ist. Also ich weiß nicht, wenn man mal kurz mal in die Taschen reingucken würde, eine Taschenkontrolle machen würde, würde man in wahrscheinlich jeder, beziehungsweise jeder zweiten, jeder 1,8, nee, keine Ahnung, Tasche, würde man halt eine Packung Gummibärchen finden, die halt auch nach dem Wettkampf halt einfach leer ist.
Zu 100%. Und ich frage mich halt, also wo sind wir angekommen und wie weit muss das noch gehen, bis auch Sportler sich hinterfragen und überlegen, okay, ist das gerade so sinnvoll, dass ich mir hier eine Packung Gummibärchen reinhaue?
Naja, die Frage ist halt, ob die Leute das überhaupt, also darüber überhaupt nachdenken oder ob sie einfach sagen, ja, Gummibärchen schmecken halt geil und die geben mir ja schnell Energie, also haue ich mir die jetzt rein.
Okay, da finde ich ja das Beispiel von dir, von der EM, ganz spannend. Ich meine, wir haben ja ein bisschen was an deiner Ernährung umgestellt.
Ein bisschen ist gut.
Danke,
also ich war jetzt auch vorher nicht so, dass ich mir irgendwie packenweise Gummibärchen reingezogen habe.
Nee, das
im
stimmt.
Wettkampf. Ich war bekannt dafür, dass ich in der Box gerne mal zu den Gummibärchen gegangen bin und mir da was genommen habe, obwohl ich wusste, dass es wahrscheinlich nicht so gesund ist. Aber ja, die Selbstkontrolle war doch nicht da.
Aber erzähl doch mal, wie hast du es bei der EM gehandhabt? Also einmal für das Format, das sind halt, also alle, die im CrossFit dabei sind und Functional Fitness, es ist halt einfach eine sportliche Belastung über 2 Stunden getaktet. In Summe waren es 50 Minuten Pause und den Rest der 2 Stunden war man halt körperlich sehr intensiv aktiv.
Ja.
Also einfach kurz grob zusammengefasst.
Ja.
Wie viele Gummibärchen hast du gegessen?
Zero. Tatsächlich nicht ein einziges.
Und das ist ja was für viele Social-Media-Ernährungsberater nicht möglich ist.
Ja, es funktioniert ja nicht. Und am Ende des Tages habe ich ja auch da gesehen, dass irgendwie alle anderen andauernd ihre Gummibärchen rausgeholt haben. Die Frage ist halt, wie viel mehr Energie hatten sie dadurch?
Ja, weil das ist halt der Punkt, ne? Also natürlich darf man auch nicht vergessen, du hast halt keine Gummibärchen gegessen, du hast Ribose genutzt. Ribose ist halt ein Zucker, der bereits über die Mundschleimhaut aufgenommen werden kann und dadurch direkt in Mitochondrien als Energiequelle verwendet werden kann für den Zitratsäurezyklus und so. Das müsst ihr alles nicht wissen, aber das heißt, die Aufnahme findet bereits im Mund auf und wir müssen kein Insulin ausschütten, damit der Zucker aufgenommen wird. Was hingegen halt bei Gummibärchen der Fall ist. Das heißt, du kaust erst ein Gummibärchen. Das heißt, der Körper braucht Energie, um die Bauchspeicheldrüse anzuregen, damit Insulin ausgeschüttet wird, damit der Zucker aufgenommen wird. Plus eben, dass die Muskeln natürlich, also der Verdauungstrakt braucht Energie, um Zucker das aufzuspalten. Das heißt, bis die Energie des Gummibärchens angekommen ist, verbrauchst du viel mehr Energie, die du ja eigentlich in den Muskel stecken könntest, ja, in die Verdauung.
Ja.
Das heißt, du hast eigentlich ein Minusgeschäft auf Energiebasis gemacht, aber Hauptsache Gummibärchen gegessen.
Ja, plus, was ich halt, also ich bin nicht der Experte auf dem Gebiet, müssen wir dazu sagen. Dazu kannst du ja vielleicht mehr sagen, aber am Ende des Tages denke ich mir, okay, die Energie, die der Körper verbraucht, um letztendlich dann zu verdauen, heißt ja im Umkehrschluss auch, dass da irgendwie Blut in Richtung der Gedärme kommen muss, die ja dann wiederum im Muskel fehlt.
Ja, nicht nur Blut, sondern eben auch du erhitzt, also es findet eine Thermoregulation nach oben statt, das heißt, also Energie kostet oder sorgt für Hitze. Das heißt, dein Körper wird automatisch höher, also auch dein Darm. Plus, dass du halt eine sportliche Belastung hast, das heißt, du bist eh schon erhitzt oder überhitzt. Das heißt, dein Körper muss noch mehr aufhitzen. Das heißt, der Körper braucht eigentlich viel mehr Energie, um runterzukühlen.
Ja.
So im Endeffekt ist es halt nicht nur das Blut, was du in der Muskulatur nutzen könntest, sondern es ist halt auch eine Thermoregulation. Finde ich ganz spannend, zum Beispiel Tennisspieler oder auch die Premier League-Spieler, die haben so gekühlte Handschuhe. Weil sie halt erhitzen, überhitzen und das System sozusagen über die Handflächen runterregulieren wollen. Und wenn ich dann aber Gummibärchen esse, ja, dann erhitze ich meinen Körper halt einfach noch mehr.
Ja.
Von daher ist es halt, also, und das ist für mich halt nicht, also das ist halt Wissenschaft und da finde ich es einfach ganz, ganz schwierig, wenn was anderes online kommuniziert wird. Weil natürlich ist es
cool. Ja, weil Kohlenhydrate sind ja so wichtig.
Sind sie halt auch bedingt, aber die Frage ist halt immer nach dem Timing und welche Art von Kohlenhydraten.
Ja, also, und dann kommen, also ein ganz berühmtes Ding in CrossFit-Szene ist ja letztendlich, dass alle immer What Science folgen.
Ja.
Und What Science letztendlich so die Bibel ist, was alles, was Wissenschaft und CrossFit-Training betrifft. Aber da kommen ja auch, also erstens sind da halt auch teilweise Studien dabei, bei denen man sich denkt, ja, 3 Teilnehmer, alle männlich und ihr wollt irgendeine generelle Aussage treffen, schwierig.
Ja.
Und dann, was ich immer wieder schwierig finde, weil es halt einfach nichts mit Wissenschaft zu tun hat, ist letztendlich, es werden Sachen bestätigt, bei denen man halt sowieso weiß, dass sie so sind, wenn man halt den logischen Menschenverstand benutzt. Und so funktioniert Wissenschaft halt nicht. Es geht ja darum, nicht seine eigene Vermutung, die man hat, einfach nur zu bestätigen, sondern mal mit einer Hypothese rauszukommen und was Neues herauszufinden, also Wissen zu schaffen.
Ja, ja, das also steckt ja im Wort schon drin. Und das ist halt, genau solche Plattformen finde ich halt einfach super schwierig, weil sie gucken halt, okay, natürlich sind Kohlenhydrate wichtig. Also deswegen nimmst du auch Ribose und deswegen hast du halt mit Süßkartoffeln, also Ballaststoffen, anderen Süßkartoffeln, anderen Kohlenhydraten vorgesorgt, dass du genug Energie im System hast. Aber halt zu sagen, dass man während einer Wettkampfbelastung, was ich halt, der Vergleich der EM halt mit 2 Stunden und 1 Stunde 20, 1 Stunde 10 Belastung, ist halt die Belastungsdauer schon sehr hoch. Da macht es auch Sinn, irgendwas dazuzuführen in Form von Ribose.
Ja, es ist ja auch so ein Punkt, also schön, dass ich gerade unterbreche. Aber es werden ja halt immer Studien, also es gibt ja kaum Studien, die im CrossFit-Bereich durchgeführt werden. Ja. Weil am Ende des Tages müsste halt Geld da sein. Es ist halt nicht der Fall. Dementsprechend sind halt die Studien, die es halt gibt, kommen halt irgendwie aus dem Triathlon, aus irgendwelchen Sportarten, wo halt ein bisschen mehr Geld da ist. Also es wird ja überhaupt nicht beachtet, dass die Belastungsdauer im Triathlon zum Beispiel eine komplett andere ist als im CrossFit. Und natürlich müssen die Leute beim Triathlon halt irgendwie Energie zuführen während des Rennens.
Auf jeden Fall.
Um halt irgendwie die Energie, die sie verbrauchen, halt wieder auszugleichen. Ja, im CrossFit haben wir mal eine Belastung im Wettkampf von was? 10 Minuten, eine Viertelstunde, wenn es lang ist, mal eine halbe Stunde.
Ja, aber im Schnitt zwischen 8 und 15 Minuten.
Ja.
Ja, und ich denke, also wenn das deine Speicher nicht aufrechterhalten können, na Halleluja, also dann machst du im Training einfach was falsch.
Ja.
Und dann ernährst du dich halt in der Zwischenzeit, also vor dem Wettkampf, nach dem Wettkampf oder zwischen den Events einfach falsch, weil dann solltest du halt nicht mit Gummibärchen auffüllen, sondern mit ganzer Nahrung.
Ja.
Und das ist halt so, da sind wir wieder bei dem Ausgangspunkt eigentlich, dass Ernährung so eine Religion ist. Also ne, jeder Crossfitter denkt, dass er nur über Kohlenhydrate laufen muss.
Ja.
Was wir, also was logisch ist, weil wir einfach schnell kräftige Muskelfasern haben, wir brauchen Kohlenhydrate, aber wir haben halt auch Slow-Switch-Fasern, also langsame Muskelfasern, und die können eben auch über Beta-Oxidation, also über den Fettstoffwechsel laufen. Und das ist ja ein Experiment, was wir mit dir eigentlich in der Off-Season mal probiert haben, ja. Um zu gucken.
Also wir hatten, um das mal kurz zu erklären, das Experiment, wir hatten die Vermutung, dass Beine sehr stark Fettstoffwechselgetrieben sind. Es ist letztendlich einfach nur so eine, so wie wir letztens schon darüber gesprochen haben, im feinmenschen Sinne, wir überlegen halt, wie Sachen funktionieren könnten und wie Sachen erklärt werden könnten und versuchen dann halt irgendwie für uns eine Erklärung zu finden. Manchmal googeln wir auch oder gucken uns auch mal eine Studie an, um halt den wirklichen Hintergrund dahinter herauszufinden. Aber am Ende des Tages ist halt so, wir versuchen halt unseren logischen Menschenverstand zu benutzen. Und unser logischer Menschenverstand hat uns halt gesagt, okay, Frauen haben tendenziell
stärkere Beine,
haben aber auch einen höheren Körperfettanteil in der Regel.
Ja.
Bei Männern ist es eher umgekehrt. Also Männer haben ja eher einen geringeren Körperfettanteil und der Oberkörper ist relativ kräftig.
Ja, also im Vergleich von der eigenen Kraft her auf jeden Fall.
Genau. Nun kann das natürlich auch was mit Muskelfaserzusammensetzung zu tun haben. Am Ende des Tages war aber so eine Idee, die wir hatten und die wir mal ausprobieren wollten einfach, Interesse halber, ob eine fettreichere Ernährung für mich sinnvoll wäre, um
Beinkraft aufzubauen.
Und natürlich haben wir jetzt keine wissenschaftliche Studie rausgemacht und wir haben nicht nochmal einen zweiten Benny geklont, der das Ganze mit einer sehr kohlenhydratreichen Ernährung durchgeführt hat. Aber es war einfach mal so ein Experiment, was wir machen wollten und so ein Test, den wir machen wollten. Weil natürlich als Sportler versucht man auch immer am eigenen Körper Sachen aus.
Zu hacken.
Ja, zu hacken. Wir sind Biohacker.
Sport-Biohacker. Ja, und das zweite Ziel war halt einfach, dass du Gewicht zunimmst.
Ja.
Das war ja,
ja,
was halt über Kohlenhydrate einfach nicht möglich ist.
Ja, schon möglich.
Aber die Mengen kannst du, also da
musst du jetzt... Aber für mich ist es halt einfach so,
ja,
ein Thema.
Genau, und das war eigentlich das Experiment der Off-Season mit. Und das Gewicht zunehmen hat auf jeden Fall funktioniert.
Ja.
Und ich finde, Kraftwerte und muskulösere Beine sind auch im Prozess.
Ja, also sagen wir es mal so, mit dem, also verglichen mit dem Progress, den ich früher gemacht habe, wenn ich einen Kraftzeiger, also einen Squat-Zeiger gefahren bin, ist der Progress, den ich jetzt gemacht habe, halt deutlich höher, deutlich, ja, größer.
Ist halt, aber wie du gesagt hast, super schwierig zu sagen, dass es nur daran, ja, lag, weil, ne, es
gibt 100%. Dann sind wir wieder bei dem Punkt, also der Squat-Zeiger sah halt nicht genauso aus wie, oder mein Training sah nicht genauso aus wie sonst, sondern da waren ja durchaus irgendwie andere Veränderungen, über die wir auch letzte Folge schon gesprochen haben.
Ja.
Generell war es halt einfach nur ein Versuch, den wir quasi machen wollten, und ich glaube, so mit dem Outcome, wie wir ihn jetzt gerade haben können, also kann ich gut zufrieden sein.
Ja, und das ist halt, also weißt du, das zeigt ja auch schon, auch wenn du gesagt hast, dass du dich nicht fit fühlst, aber es benötigt halt oder bedarf nicht nur Kohlenhydrate, um sich fit zu fühlen. Und das ist ja so ein bisschen der Trugschluss, den viele vor allem im CrossFit haben, aber auch eben im High Rocks oder Functional Fitness, egal wo, dass du Kohlenhydrate brauchst, um körperliche Leistungsfähigkeit hervorzurufen.
Ja.
Und jetzt kommen wir halt so ein bisschen...
Ja, letztendlich haben wir halt irgendwie 3 Makronährstoffe.
Genau.
Die halt alle genutzt werden können.
Ja, und also Proteine sollte man jetzt nicht unbedingt zur Energieverwendung nutzen, weil die brauchen wir für die Muskulatur, aber man sollte halt schon auf den Fettstoffwechsel zurückgreifen. Und das ist halt der Punkt, wenn wir wieder zurückgehen zum Thema Ernährung als Religion, muss man ja einfach auch ein bisschen schauen, okay, wie funktioniert der Körper rein biochemisch? Und das ist halt, da guckt man halt, also Vegetarier gucken da nicht drauf, Veganer nicht, Omnivore, Carnivore, also egal wer, sondern es heißt ja immer, oh, ich ernähre mich vegan, weil es gut fürs Klima. Als Beispiel. So. Ja, oder für die Tiere, keine Ahnung, aber weißt du, und die Menschen vergessen aber, dass ja der Körper trotzdem biochemische Prozesse hat. Und diese biochemischen Prozesse, die müssen halt auch stattfinden.
Ja.
Und
wäre gut.
Wäre super, weil sonst wird es irgendwann krankhaft.
Ja.
Und das ist egal, ob ich Leistungssportler bin, schwanger bin, Büroathlet, Alltagsheld, egal, oder Baby oder Kind, es finden immer wieder biochemische Prozesse im Körper statt. Und wenn ich die halt vernachlässige, weil ich einer Religion angehöre, die Veganismus oder wie nennt man das bei Vegetariern?
Vegetarismus? Terrorismus!
Lassen wir so stehen. Nein, aber einfach nur aus Glaubenszwecken, dann habe ich halt auf kurz oder lang einfach ein Problem damit.
Ja. Ja, jetzt hat aber nicht jeder Mensch die Möglichkeit, sich neben Job und vielleicht noch anderen Hobbys und Familie und so weiter mit der Biochemie des Körpers auseinanderzusetzen. und kann dementsprechend vielleicht nicht herausfinden, was die perfekte Ernährungsweise für ihn wäre. Was wären denn so Go-To-Tipps, den du den Leuten geben würdest? Oder womit arbeitest du denn?
Also wir haben ja bei CrossFit Potsdam die Nutrition Coachings gehabt, wo wir mit Challenges gearbeitet haben. Und tatsächlich eine der ersten Challenges war, dass die Leute mal versuchen sollten, 150 verschiedene Lebensmittel in 2 Wochen zu essen.
Ja, ist schon tough, ne?
Es ist richtig tough.
Weil ich habe immer mitbekommen, wie die Leute da sich letztendlich eine Riesenplatte gemacht haben.
Ja, und alle frustriert waren, weil sie es nicht geschafft haben.
Und dann die Frage kam, ist ein rotes Gummibärchen schon ein einzelnes Lebensmittel und das Gelbe ein zweites?
Nein. es geht um echte Lebensmittel und ich glaube, das ist halt der allerwichtigste Punkt, weil wenn wir überlegen, wie viele echte Lebensmittel wir eigentlich zu uns nehmen, dann sind es nicht viele.
Was bezeichnest du als echtes Lebensmittel?
Wo auf der Zutatenliste 1 steht, also eine 1. Birne.
Also das, was die Natur uns gibt.
Genau, das, was halt nicht irgendwie durch ein Labor gegangen ist oder durch eine Fabrik und zu irgendwas hergestellt wurde. Nicht
noch hochprozessiert wurde.
Richtig, ja. Das sind echte Lebensmittel, also Gewürze, Obst, Gemüse, Fleisch, ja. Eier, Milchprodukte zum Teil ja auch, also eine Rohmilch ist ja nichts Schlechtes oder Butter. Also, weißt du, weil...
Darf es nur Rohmilch sein oder darf es auch eine andere
Rohmilch
sein?
Rohmilch wäre sogar am besten. Aber die wenigsten finden gute Rohmilch.
Okay.
Genau, und das ist halt so der erste wichtigste Tipp. Also versuch gerne mal 2 Wochen lang zu tracken, wie viele echte Lebensmittel ihr esst. Und, weil wir ja über hochverarbeitete Lebensmittel gesprochen haben, versuch doch mal, also ich finde, wir achten da schon sehr viel drauf, dass Lebensmittel, also wenn ihr verarbeitete Lebensmittel kauft, dass da nicht mehr als 5 Zutaten auf der Zutatenliste stehen. Und das ist ja genau so ein Mysterium in dieser Ernährungsbubble, dass halt super viele immer nur hinten drauf gucken, wie viele Kalorien sind da drauf.
Ja.
Wann hast du das letzte Mal Kalorien getrackt?
Ich?
Mhm.
Boah, ich möchte sagen, das war, als ich 14 oder 15 war, weil ich ja damals durch die Lupus-Medikamente quasi ein relativ krasses Mondgesicht hatte und mir halt dachte, was ja Quatsch ist, aber mir halt dachte, okay, ich muss letztendlich Kalorien tracken und ein bisschen abnehmen, damit dieses Mondgesicht weggeht. Was ja aber totaler Schwachsinn ist, weil es ja einfach nur durch Cortison kam.
Ja.
Aber da habe ich tatsächlich mal Kalorien getrackt. Und ich finde, es ist ganz nett, mal das durchzuziehen für 1-2 Monate, mhm. weil man halt einfach ein Gefühl dafür bekommt, wie viel Energie letztendlich in so einzelnen Lebensmitteln drinsteckt und so. Aber am Ende des Tages ist halt der Aufwand halt einfach wahnsinnig groß.
Ja, zum einen der Aufwand und für viele ist es halt, das ist ja auch so eine Religion, ich muss unterkalorisch bleiben, um abzunehmen.
Ja, das ist ja, also da habe ich das Gefühl, es gibt so langsam einen Wandel, dass es immer mehr quasi auch in die Richtung geht, okay, die Kalorien sind am Ende nicht das einzige Entscheidende. Aber es ist halt eine einfache Sache. Ne? Man kann den Leuten einfach erzählen, hey, du hast so und so viel Kalorien zur Verfügung, du darfst nur so und so viel zunehmen. Wenn du darunter bist, dann nimmst du ab. Wenn du drüber bist, dann nimmst du zu.
Ja.
Das ist halt einfach gedacht, aber wie wir halt schon so oft irgendwie festgestellt haben in unserem Leben, für komplexe Probleme
gibt es keine einfachen Lösungen.
Ja, und für komplexe Systeme gibt es halt keine einfachen Erklärungen.
Ja, und das ist halt, Also Kalorien sind halt schön und gut. Und ich finde, ja, man darf gerne mal hinten drauf gucken und gucken, wie viel Kalorien sind da überhaupt drin. Aber wenn du dich mit echten Lebensmitteln auseinandersetzt, dann wirst du niemals überkalorisch kommen. Also es ist einfach so. Dann bist du immer so in der Balance. Und das ist auch was ich ganz, ganz vielen Leuten im Coaching wegnehmen muss, zu sagen, hör auf Kalorien zu achten.
Ja.
Weil das ist halt, ernähr dich doch mal bewusst. Aber für viele ist es halt, sie haben keine Lust, echte Lebensmittel zu essen, sondern wollen halt so ihr Junkfood, Fastfood weiter essen, weil es bequem ist und dann halt dadurch unterkalorisch einfach bleiben, essen weniger, aber es passiert halt einfach nichts.
Ja, ich glaube, das ist halt so auch ein sehr wertvoller Tipp, halt zu sagen, also es ist ja logisch und es gibt halt den Tipp, gab es halt schon tausendmal auf dieser Welt, versuch dich möglichst von natürlichen Lebensmitteln zu ernähren und versuch hochprozessierte Lebensmittel möglichst wegzulassen. So.
Es kann halt eigentlich nicht so schwer sein.
Ja, es ist halt so, wie du halt immer sagst, du versuchst den Leuten zu erklären, woher wir Menschen kommen und wie wir uns rein evolutionär sinnvoll letztendlich ernähren können. So ist ja dein Ansatz, so wie ich es immer verstehe.
Ja, weil, also so blöd wie es klingt, aber wir haben uns nicht so viel verändert wie vor 100, 200, 300.000 Jahren. Also das System funktioniert noch gleich. Und das ist aber, wir denken, dass wir uns verändert haben, weil wir einfach so viele neue Lebensmittel dazu bekommen haben und unser Leben sich einfach so radikal verändert hat. Aber sind wir wieder bei Biochemie, der Körper funktioniert ja trotzdem gleich und der kann trotzdem die gleichen Sachen aufnehmen oder eben auch nicht.
Ja.
Und er versteht halt nicht, dass Emulgatoren nicht natürliche Sachen sind. Das heißt, es ist halt einfach ein Abfallprodukt, was im Körper bleibt. Und dann sage ich immer das beste Beispiel, bei Frauen, die sich über Zellulite aufregen, würde ich halt viel weniger solche verarbeiteten Lebensmittel essen. Weil im Endeffekt ist es nichts anderes als Schadstoffe, die sich im Bindegewebe ablagern.
Ja.
So, aber es ist ja ein anderer, es ist ein anderes Thema, aber es geht ja darum zu gucken, wie natürlich kann ich mich ernähren und um trotzdem auch satt zu werden. Man bekommt halt auch ein ganz anderes Sättigungsgefühl.
Ja, man muss dazu sagen, auch wir ernähren uns nicht nur von Sachen, die direkt aus der Natur kommen.
Ist super schwierig.
Auch wir haben irgendwie Sachen auf dem Tisch stehen, bei denen halt irgendwie mal mehr als 3 Zutaten dabei sind.
Ja.
Aber so grundsätzlich haben, glaube ich, sind die Zutatenlisten bei uns halt sehr, sehr kurz. Also wir essen keine TK-Lebensmittel, die letztendlich hochverarbeitet sind. Also
nee, nur Gemüse eigentlich.
Nur Gemüse und Fleisch, was irgendwie tiefgefroren ist, ja. Mal. Oder Fisch.
Wir essen halt eigentlich keine Milchprodukte.
Wir essen keine Milchprodukte.
Keine Wurstwaren, das ist ja auch so ein cooles, das ist ja ein typisch deutsches Ding irgendwie.
Ja, diese deutsche Ernährung mit Schweinefleisch und so weiter.
Ja.
Kannst du auch kurz erklären, warum, also was sind so die Hintergründe hinter der Ernährung, die wir fahren? Weil am Ende des Tages ist ja das, was wir machen, halt auch das, was du den Leuten empfehlen würdest wahrscheinlich. Also practice what you preach.
Zu 100%.
Man muss es ja auch irgendwie vorleben, was man den Leuten erzählt und braucht nicht den Leuten erzählen, hey, ernähr dich ohne Zucker und selbst haut man sich andauernd irgendwie die fetten Zuckerpacken rein und futtert nur Chips, Haribos im Wechsel.
Ja, vollkommen richtig. Also ich finde, das ist halt, daran erkennst du auch, ob jemand gute Arbeit leistet, finde ich als Coach, wenn er das halt vorlebt. Und ja, wie ernähren wir uns? Also wie gesagt, unsere Ernährung ist eigentlich schon sehr daran behaftet, wo wir eigentlich herkommen, also evolutionär gesehen, so wenig verarbeitet wie möglich. Meistens bewegen wir uns, bevor wir was essen. Jetzt durch die beiden ist unser Rhythmus ein bisschen ein anderer geworden, aber es ist schon das Hauptziel eigentlich. Ja, wann essen wir mal Zucker? Also eigentlich, wir haben ja unsere eigene private Bäckerin, so ungefähr,
ja.
Die uns zum Beispiel glutenfreies Sauerteigbrot macht oder Sauerteigbrötchen, was super viele Ballaststoffe mit sich bringt.
Also reinen Industriezucker essen wir halt nie.
Nee.
Punkt.
Wir essen Datteln und Honig.
Ja.
Das sind eigentlich so die Hauptquellen, wenn wir irgendwas süßen.
Ja.
Selbst
wenn wir irgendwie so verarbeitete Lebensmittel kaufen, also so, wir mögen es ja beide irgendwie relativ gern mal einen Riegel zu essen oder so.
Ja.
Auch das da heißt, gucken wir dann halt.
Auf Dattelbasis eigentlich.
Ja, dass es halt auf Dattelbasis ist.
Ja.
Und dann hat man halt auch ein bisschen süßer, ne?
Ja, und wie gesagt, ich finde halt, das, was viele ja auch zum 1.1. so anfangen wollen, sie wollen komplett auf irgendwas verzichten und einfach diese Radikalität in die Ernährung reinzubringen, es macht halt keinen Sinn. Also nee. Ernährung ist halt auch trotzdem noch Genuss und auch sozial.
Ja.
Und ich finde halt, das muss man immer im Hinterkopf behalten. Also das Essen soll schmecken. Und wenn man halt mit Freunden unterwegs ist oder Bock auf dem Eis hat im Sommer, dann, ja, dann soll man sich das auf jeden Fall gönnen, weil ansonsten hält man das eh nicht durch.
Zuckerkonsum.
Ja, deiner vor allem.
Du isst genauso viel Eis.
Lassen wir so stehen.
ja, aber was so der Hintergrund dahinter? Also Zucker, Punkt 1.
Warum wir den weglassen, meinst du? Naja, also neben ganz, ganz vielen Zivilisationskrankheiten, die dadurch einfach entstehen, ist es halt, 1 Gramm Zucker bindet 14 Gramm Wasser im Körper. Das heißt, du bist halt super schnell aufgeschwemmt, du hast super viel Wassereinlagerung. Das wiederum sorgt dafür, dass Zellen zum Beispiel nicht so gut kommunizieren können, was halt Leistungssport oder schnellkräftige, also ne, wenn du einfach eine gute Kommunikation brauchst, dann ist es halt nicht mehr gegeben, weil zu viel Wasser zwischen den Zellen ist. So. Zweiter Punkt ist halt einfach, dass super viele Krankheiten durch zu hohen Zuckerkonsum entstehen. Also wir reden halt hier wirklich von Haushaltszucker, Industriezucker,
ja.
Nicht von Kohlenhydraten. Und wir versuchen ja uns schon auch sehr fettreich zu ernähren, was einfach wiederum was mit dem Gehirnstoffwechsel zu tun hat, weil der kann halt entweder auf Zucker basieren oder eben auf Fetten, Ketonkörper. Und wenn du halt Fette rauslässt, weil Zucker einfach so oft verfügbar sind, dann vergisst dein Gehirn irgendwann über den Fettstoffwechsel zu laufen.
Mhm.
Und um das eben nicht zu haben, ist es eben wichtig, auch mal Kohlenhydrate oder Zucker wegzulassen. So.
Ja.
Das ist eigentlich, passieren so viele Prozesse im Körper, wenn wir zu viel Zucker essen, neben Krankheit, wie gesagt, Energiestoffwechsel, das wären 3 Podcast-Folgen für sich allein.
Ja. So weiter, Zucker haben wir. Was lassen wir noch weg?
Getreide.
Getreide, weil?
Habe ich nachgeguckt. Nein, also Thema Gluten ist halt für viele auch so eine Religion und ich tue mich da immer ganz, ganz schwierig. Habe ich auch in den Nutrition Coachings dazu sagen, wir gehen diese Religion mit ein, einfach nur um diese mit einzugehen. Weil häufig hörst du ja, Gluten ist schlecht und ich esse kein Gluten, aber was da rein biochemisch im Körper passiert, das wissen halt die wenigsten, weil sie auch keine Zeit dafür haben.
Ja.
Und in Bild der Frau oder Bild am Sonntag steht immer mal wieder Gluten weglassen, aber warum ist halt nicht erklärt und das ist halt das, was ich versuche auch im Nutrition Coaching zu zeigen, weil es geht eben darum, dass dieses Thema Gluten hat sich einfach so krass verändert im Vergleich zu wo wir ursprünglich mal mit Getreide herkommen und wie die chemische Struktur von Getreide ist. Und zum Beispiel Gluten im Weizen, vor allem eben das Gliadin, hat so eine harte Eiweißstruktur, dass die durch unsere Verdauungsenzyme, die durch die Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet werden, nicht aufgespaltet werden können. Das heißt, diese Eiweißstruktur aus dem Getreide geht unverdaut in den Dünndarm und unverdaut in den Dickdarm. Und da wiederum sorgt es eben in Kombination mit bestimmten Enzymen dafür, dass es immunogen wird. Also das heißt, es kann nicht aufgespalten werden, Enzyme müssen es verändern und dadurch reagiert unser Immunsystem drauf. Und durch die Reaktion des Immunsystems kommt es eben dazu, dass viele Bauchschmerzen haben oder Blähungen, dass die Peptide halt so lange drin sind und dass wir halt immunisch aktiv sind. Und also das wollen wir ja einfach nicht, weil unser Immunsystem soll ja aktiv sein, wenn dort eine Krankheit reinkommt, aber nicht, weil wir ein Brötchen essen.
Ja.
Und das ist, also da passieren auch weitere Prozesse, aber das ist so der Hauptgrund dafür, dass wir Getreide aus der Ernährung weglassen.
Ich finde es ganz interessant, weil am Ende des Tages ist das, was die modernen Getreidesorten halt so wertvoll macht für die Welternährung. Am Ende des Tages die Weltbevölkerung wächst, irgendwie die Orte, an denen man halt Sachen anbauen kann, werden wahrscheinlich weniger in Zukunft durch Dürren etc.
Ja.
Und Schädlinge werden halt nicht weniger.
Im Gegenteil, immer mehr.
Dementsprechend ist halt das, was letztendlich das Getreide letztendlich wertvoller macht für die Welternährung, halt auch das, was letztendlich das Getreide wiederum schlechter für den Menschen an sich macht.
Genau, also Getreide ist halt super, weil es ernährt sehr, sehr viele Menschen.
Ja.
Aber wir haben auch so viele Krankheiten wie noch nie.
Ja, also Kausalität, Korrelation, ne?
Ja, aber man kann das halt einfach mal hinterfragen, ob es da einen Zusammenhang gibt. Aber es macht halt keiner, weil wovon würdest du dich sonst sättigend ernähren, wenn nicht Getreide?
Wovon ernähren wir uns denn sättigend, wenn nicht Getreide?
Süßkartoffeln, Kürbis, also super viele Kürbis, super viele Faserstoffe, Reis, schwarzer Reis, sehr lecker, sehr zu empfehlen, Quinoa, Buchweizen, ist ja im Endeffekt ein Pseudogetreide.
Normale Kartoffeln auf die Eins.
Normale Kartoffeln, ja. Typisch deutsches Gericht eigentlich.
Naja.
Bei uns nicht auf der Eins. Aber ja, eben Pseudogetreide haben halt kein Gluten, wodurch eben diese Enzyme nicht darauf reagieren müssen und es wirkt nicht immunogen. Also wie gesagt, auch das ist ja wieder eine Wissenschaft und es ist einfach super viel Biochemie dahinter. Und wie du gesagt hast, viele Leute haben keine Zeit, sich damit zu beschäftigen. Deswegen versucht einfach, also finde ich es viel sinnvoller zu versuchen, 150 verschiedene Lebensmittel, weil da kann man halt nicht morgens, mittags, abends Brötchen essen.
Ja.
Also, ne,
durch. Ja, und dann findet man halt heraus, dass man trotzdem satt wird irgendwie.
Genau. Wahnsinn. Und durch die Vielfalt bleibt halt weniger Raum für das, was man sonst immer isst.
Ja. Wir hatten das Thema Schweinefleisch schon angesprochen. Ich würde darauf vielleicht nochmal eingehen wollen. Warum Schweinefleisch nicht? Und was für ein Fleisch dann?
Also Schweinefleisch hat mehrere Faktoren. Also einer der größten ist halt Omega-6-Fettsäuren zu Omega-3-Fettsäuren. Also auch Schweinefleisch in der heutigen Mastproduktion, wie wir das halt vorfinden, sorgt halt für entzündungsfördernde Prozesse im Körper. Also weil die werden halt einfach mit Soja gefüttert oder Pellets, werden schnell fett gefüttert und werden dann schnell geschlachtet und dann verarbeitet. Und durch diesen Prozess entstehen sehr, sehr viele Omega-6-Fettsäuren, die in unserem Körper halt für Entzündungsprozesse sorgen. Zudem ist es ja dieses Sprichwort, du bist, was du isst, kommt halt nicht von ungefähr. Das heißt, es gibt bestimmte Sialinsäuren, also bestimmte Säuren im Schweinefleisch, und das ist halt auch in der Wurstware sozusagen verarbeitet, die sich in unserem Körper... Gesundheit.
Gesundheit, Bruno.
Die sich in unseren Körper mit einbringen können. Das heißt, sie werden von unserem Körper mit aufgenommen und eingebunden. Und dadurch verändert sich eben auch unser Immunsystem und unsere Struktur. Und wir werden zum Beispiel anfälliger für andere Krankheiten, die das menschliche Immunsystem so gar nicht annehmen würde, wenn man das sagen kann. Ja. Also deswegen ist halt Schweinefleisch so ultra hoch entzündlich, würde ich halt komplett weglassen. Und welches Fleisch dann anstelle?
Wildschwein.
Huhn, also eigentlich weißes Fleisch. Und auch mal Rind oder Lamm ist auch völlig fein.
Was mit Elch?
Findest du in unseren Breitengraden weniger.
Ah.
Glaube ich. Zumindest in Deutschland. Ansonsten würde ich halt einfach schauen, das ist halt wieder, da kann ich auch Veganer oder auch Vegetarier nachvollziehen, weil es kommt halt auf die Qualität an.
Ja,
so.
Ist halt ein riesiges Thema, ne?
Ja, super groß und wie gesagt, deswegen ist es halt für viele auch so eine Religion, weil sie wollen halt an ihrem Standpunkt festhalten und das ist für sie so wichtig, aber es ist halt viel, viel, viel komplexer, als es einfach nur zu sagen, ja, für die Tiere.
Ja, ich finde es halt so interessant, weil wenn man die Leute auf der Straße, also es ist ja immer dieses berühmte Ding, man fragt die Leute auf der Straße, ob sie nur Biofleisch kaufen würden und so weiter. Und natürlich sagen dann alle, ja, klar, nur Bio. Und dann guckst du halt in den Einkaufswagen und siehst so, irgendwie ist da relativ wenig Biofleisch. Und dann eher dieses, also ich finde es ja auch so an sich, ich persönlich finde es super eklig, diese riesen Hackfleischbehälter zu sehen, wo so ein Kilo Rind halt als Hackfleisch irgendwie dann drin hängt und es sieht halt irgendwie ein bisschen komisch und eklig aus, finde ich einfach. Und dann halt Haltungsstufe 1.
Ja, also keine Bioqualität. Und das ist halt, weißt du, ich sage immer, super viele Menschen geben so viel Geld für materielle Dinge aus, ob es Klamotten sind, ob es Autos sind, ja, ob es irgendwo ein Haus ist, aber gehen bei Aldi einkaufen und kaufen nur das Billigste.
Hey, jetzt bash mal nicht Aldi, ja.
Oder Lidl oder Edeka, egal wo, du hast ja überall auch, ja, Billigfleisch.
Ja.
So, aber sie verstehen halt nicht, dass das höchste Gut unser Körper ist.
Ja. Und egal, am Ende des Tages, wenn du Bio-Rindfleisch kaufst, es ist nicht so krank teuer.
Richtig. Also man kann es ja auch im Angebot kaufen und einfrieren.
Ja.
So. Aber das ist halt so, wie gesagt, nach außen muss immer alles perfekt sein für sehr, sehr viele Menschen. Und man muss was darstellen. Aber was der eigene Körper darstellt, vergessen halt die meisten.
Ja, also man erkennt ja immer wieder, wie viel Geld den Leuten ihr eigener Körper wert ist.
Ja. Und das ist halt, es fängt bei Ernährung an, hört bei ganz anderen Dingen auf. Aber ja, und da fällt es ihnen halt schwer, das Geld sozusagen zu investieren. So, jetzt sind wir extrem weit abgeschweift. Aber wie ihr merkt, ist Ernährung ist halt so ein, wie gesagt, ein Riesenthema und das kann man auch nicht in kurzen Sätzen zusammenfassen, weil da hängt einfach so, so viel mehr dran, als nur zu sagen, ich möchte Tiere retten oder ich möchte mich biochemisch gut ernähren.
Ja, es ist ja nicht umsonst so, dass da irgendwie halt eine Industrie auch
sehr
darum viel entstanden ist.
Ja.
Und dass ja am Ende des Tages ja auch Leute wie du halt irgendwie ihr Geld damit verdienen, den Leuten zu erklären, wie sie sich ernähren sollen.
Ja, zu 100%. Und das ist halt, kann ich halt immer nur ans Herz legen, weil es gibt einfach so viele Mythen, Fakten, die über Social Media verbreitet werden,
ja,
dass man da halt einfach mal seinen eigenen Menschenverstand auch mal mit einschaltet und darüber nachdenkt, ob das so sinnvoll ist und ob das so überhaupt funktionieren kann, wenn wir überlegen, dass wir uns seit 100, 200, 300, 400.000 Jahren nicht verändert haben.
Ja.
Also was hätten unsere Vorfahren dazu gesagt? Muss man sich so ein bisschen einfach mal fragen. Und hätten die das gegessen?
Ja.
Ja, und deswegen glaube ich, dass es da einfach noch in der Zukunft sehr, sehr viel Handlungsbedarf und Potenzial geben wird.
Ja, und da sind wir noch nicht beim Thema Ernährung in der Schwangerschaft oder irgendwas.
Nee, genau, sondern wir sind einfach im generellen Prozess,
ja,
im Alltag.
Ja, ich glaube, das war erstmal genug Input für heute. Jetzt fangen die Kinder auch langsam an zu quengeln. Ein paar von euch haben es schon mitbekommen, dass ihr tatsächlich hier mit uns wirklich am Tisch sitzt, mit uns Vieren, und dementsprechend da auch öfter mal die Geräusche der Kinder durchkommen, so wie jetzt gerade, wo Linnea ein bisschen unruhig wird. Lasst euch davon nicht stören.
Machen wir auch nicht. Also in diesem Sinne, wenn ihr irgendwelche Fragen zum Thema Ernährung habt oder Themenvorschläge, worüber wir mal sprechen sollten, schreibt es einfach gerne in die Kommentare oder schreibt uns privat. Ja, ich glaube, wir haben da eine Menge zu erzählen und zu philosophieren.
Ansonsten müsst ihr euch halt unser Geschwafel dann anhören.
Richtig.
Wobei, ihr müsst nicht, es gibt keinen Zwang.
Ja. So.
So.
In diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen Start in die Woche.
Wunderschönen Start in die Woche. In der Hoffnung, dass auch ihr euer Ding der Woche gefunden habt.
Richtig. Und beim nächsten Mal immer schön die Augen offen halten. Vielleicht kommen ja nochmal Polarlichter.
Dann tschüssi.
Tschüss.